Ja, wenn wir über die Gemeinde reden, dann können wir über ganz unterschiedliche Perspektiven reden. Das werden wir auch in den nächsten Tagen machen. Aber wir müssen immer verstehen, warum sind wir überhaupt da? Was ist der Grund, warum wir zusammenkommen? Wir können es ganz einfach zusammenfassen, weil Gott uns so sehr geliebt hat. Das ist der eigentliche Grund. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er sein eingeborener Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Es war die Liebe des Vaters zu uns verlorenen Menschen, der durch Jesus Christus uns Erlösung geschaffen hat. Und so sind wir Kinder Gottes aus Gnade. Und diese Beziehung mit einem lebendigen Gott wurde nur möglich, weil Jesus Christus den Weg ging bis zum Kreuz von Golgatha. Und durch dies, was Jesus Christus für uns vollbracht hat am Kreuz von Golgatha, haben wir diese Möglichkeit, was wir im Römer Kapitel 8 lesen. Römer 8, das ist so wunderbar, wie es steht, Vers 15. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Nochmal Vers 15. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsst, sondern ihr habt einen Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Dieser Vers hat uns sehr viel zu sagen. Aber Vater. Interessant ist, dass in keiner Bibel wird das Wort aber übersetzt. Aber Paulus lässt es, wenn er es in Griechisch schreibt, lässt er den hebräischen Ausdruck. Aber Vater. Warum? Weil dieser Ausdruck, ich glaube, der kann man gar nicht richtig übersetzen. Man kann es Papa, Papi oder weiß ich was alles übersetzen. Und trotzdem werde man nicht dieses ganze Verständnis haben, wie in der hebräischen Sprache. Auf der einen Seite ist aber eine gewisse Autoritätsperson. Aber keine Person ist so nah zu seinen Kindern wie aber. Das ist etwas sehr Persönliches, Intimes und wiederum auch der Person, den man respektiert und Ehrfurcht gibt. Es sollte ein Kind auf Erden, irgendein Kind, Angst haben vor seinem Vater. Ich frage euch. Ich weiß nicht, welche Beziehung ihr mit eurem Vater hattet oder habt, aber eigentlich nicht. Ja. Ein Kind sollte nie Angst haben vor seinem Vater. Er sollte ihn respektieren. Aber Vater sollte jemand sein, zu dem ich immer kommen kann. Mit all meinen Anliegen. Er sollte für mich da sein. Er sollte ein offenes Herz haben, immer Zeit haben. Aber ich weiß, er hat eine Antwort. Er gibt Geborgenheit. Und wenn es darauf ankommt, er ist für mich da. Unterwegs in Österreich, dann habe ich ja viel Zeit im Auto gehabt, habe ich ein Hörbuch gehört, da ging es um den Bibelrauchen. Kennt jemand dieses Buch? Ja, und es war schon schockierend, wie dieser Mann berichtet, dass etwas, was ihm fehlte, war eine liebende Vaterfigur. Er wurde viel geschlagen. Und jedes Mal, wo er noch krimineller und krimineller wurde, hat er eins gehofft, dass der Vaterfigur da sein wird. Und er war nicht da. Schlussendlich hat er sich versöhnt mit seinem Vater, wo er dann auch sich bekehrt hat. Aber er sagte, das, was ich erlebte, diese negative Vaterfigur, war ein Mitgrund, warum ich zu das wurde, was ich wurde. Eine falsche Vaterverständnis, eine falsche Vater-Sohn-Beziehung. Und Geschwister, ich glaube, auch wir im Christentum haben oft diese falsche Vater-Sohn-Beziehung. Nicht auf Erden, sondern in Bezug auf unseren himmlischen Vater. Und das hat unterschiedliche Gründe. Oft ist es, weil wir eine falsche Theologie haben. Oft ist es, weil wir das Kreuz von Golgatha falsch verstehen. Oft ist es wahrscheinlich, weil wir vielleicht eher geprägt sind von einer Vaterfigur auf Erde. Und wenn der positiv war, wenn der liebvoll war, wenn der Geborgenheit geschenkt hat, dann wird es auch unser Verständnis von Abba-Vater prägen in Bezug auf unser himmlischer Vater. Und wenn das immer streng, streng und streng war, dann wird unser Verständnis von Gott oft auch so sein. Ein strenger Gott, ein gesetzlicher Gott, der verlangt, ich muss und muss und muss und muss. Oft ist das genau diese Verständnis, was wir haben als Gemeinde, nicht? Und auch persönlich. Ein zorniger Gott. Ja, und tatsächlich, auf der einen Seite sehen wir im Wort Gottes, Gott ist heilig. Und heilig heißt, in ihm ist kein Sünde, gar nichts, was falsch ist. Und ja, das ist unser großes Problem. Na genau darum können wir keine Gemeinschaft mit ihm haben. Aber genau darum wollte Gott, der Vater, Gemeinschaft mit uns haben. So sehr hat er uns geliebt. Und er gab seinen Sohn. Das ist ein Akt. Das Kreuz von Golgatha, wo wir sehen zwei Sachen. Auf der einen Seite Gottes gerechter Zorn, der wir sündige Menschen verdient haben. Und auf der anderen Seite Gottes unendliche Liebe an uns verlorenen Menschen. Und dieser gerechte Zorn Gottes kam über seinen Sohn Jesus Christus, damit wir leben können. Und dort am Kreuz von Golgatha offenbart sich Gottes unendliche Liebe. Und auch der Grund, warum wir da zusammenkommen. Und diese zwei Aspekte dürfen wir nie außer Auge halten. Auf der einen Seite der Gott, der heilig ist. Und wiederum Gott, der uns so sehr geliebt hat. Und diese Liebe offenbarte Gott in seinen Sohn, Jesus Christus. Jetzt können wir natürlich auch auf der anderen Seite das Pferd fallen, indem wir sagen, Gott ist Liebe. Und weil er Gott ist, der Liebe ist, ja, dann nimmt er mich so, wie ich bin. Geschwister, stimmt diese Aussage, dass Gott den Mensch liebt, so wie er ist? Ein bisschen eine gemeine Frage, ich weiß. Gott liebt den Mensch. Aber wenn Gott den Mensch so geliebt hat, wie er ist, dann musste Christus nicht sterben. Aber in diesem Zustand, in dem wir Menschen waren, konnte Gott uns, wisst ihr verstehen richtig, konnte Gott uns nicht in seine Gegenwart haben, weil wir Sünder waren. Sünde war in uns. Aber er wollte Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft haben wir. Nochmal, da können wir auch auf einmal eine Beziehung mit Gott haben, der oft sehr oberflächlich ist. Ja, Gott liebt mich. Und auf einmal ist es nicht mehr so, dieses Verständnis von Vater- und Sohn-Beziehung, sondern mehr Freund und Kumpel. Wir reduzieren Christus, wir reduzieren Gott, der Vater, hin zu unserem Freund und Kumpel. Und da müssen wir sehr aufpassen. Auf der einen Seite sagt Jesus, ich bin was? Eurer Freund. Auf der anderen Seite dürfen wir nie vergessen, wer er war und wer er ist. Und die sehen wir im Offenbarung. Im Offenbarung Kapitel 1, bevor wir zu diesen 7 Sendschreiben kommen, nochmal, die 7 Sendschreiben sind da, um zu ermutigen. Diese 7 Sendschreiben sind auffordernd, sie sind liebevoll, sie sind klar, sie sind warnend. Sie rufen die Gemeinde zu einem gottgemäßen Wandel. Unter anderem aber auch sind sie Warnung über Gottes Gericht. Wo beginnt das Gericht Gottes? Im Hause Gottes. Und dies kommt sehr klar in der Siebeszentscheidung. Die Siebeszentscheidung kommt Jesus Christus als Retter und Heiland und wiederum aber auch als der, der schlussendlich richten wird. Ich glaube, da ist es sehr, sehr wichtig, dass wir verstehen, wer ist Christus und wie offenbart er sich im Wort Gottes. In Offenbarung offenbart sich Christus folgendes. In Offenbarung Kapitel 5, da sehen wir, Kapitel 5 sehen wir zwei Aspekte in Bezug auf Jesus Christus. Auf der einen Seite lesen wir Vers 5. Und einer der von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids. Siehe, es hat überwunden, nochmal, der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids. Da haben wir einen Begriff für Jesus Christus, der Löwe aus Juda. Einen königlichen Titel. Einen prophetischen Titel, wo wir schon im 1. Mose Kapitel 49 sehen. Der Löwe aus dem Stamm Juda, der hat überwunden. Es ist ein Ausdruck seiner majestätischen Kraft und der zukünftige König, der noch kommen muss. Aber im gleichen Atemzug sehen wir Folgendes. Vers 6. Und ich sah uns hier in der Mitte des Thrones und der vier lebendige Wesen und in der Mitte der Älteste stand ein Lamm wie geschlachtet. Also, er sieht den Löwe aus Juda und gleichzeitig sieht er in dem Löwe aus dem Stamm Juda der geschlachtete Lamm Gottes. All dies offenbart sich in Christus. Aber in Offenbarung Kapitel 1, da haben wir eine Offenbarung von Jesus Christus an Johannes. Wir müssen sehen, diese sieben Sendschreiben sind sieben Briefe von Jesus Christus an sieben Gemeinden. Jeder einzelne Brief im Neuen Testament ist wichtig. Die Briefe des Paulus, Jakobus, Judas, Petrus, Johannes. Und sie sind alle schlussendlich inspirierte Wort Gottes. Und trotzdem haben wir da sieben Briefe in einem Kurzformat an sieben Gemeinden. Ich glaube, wir sollten uns mehr mit diesen sieben Briefen beschäftigen. Und diese sieben Briefe haben uns sehr viel zu sagen. Ja, nochmal zum Person, der diese Briefe an Johannes weitergab. Ich lese die Verse 12 bis 20 von Offenbarung Kapitel 1. Und wir müssen verstehen, bevor wir diese Verse lesen, es ist Johannes, der es beschreibt. Aus seiner menschlichen Perspektive, wie er es gesehen hat. Offenbarung hat ja auch Parallele zu Jesaja, Daniel und Ezekiel. Und wir sehen zum Beispiel Ezekiel das Gleiche sieht, mit anderer Schwerpunkten. Wir sehen der gleiche Person, der sich jetzt einen Johannes offenbart, auch wie er Daniel offenbart, sich offenbart. Und Daniel beschreibt es aus seiner Perspektive aus. Wir müssen sehen, der Mensch sieht etwas Göttliches und kann es kaum beschreiben. Und er beschreibt es so, wie er es verstanden hat. Und so lesen wir, ab Vers 12. Und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, da sah ich sieben goldene Leuchter. Und mitten unter den sieben Leuchter einer, der einen Sohn des Menschen glich, bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte, und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen waren wie eine Feuerflamme, und seine Füße wie schimmernde Erz, als glühten sie im Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne, und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor, und sein Angesicht leuchtet wie die Sonne in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende, und ich war tot, und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Schreibe, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen soll. Das Geheimnis der sieben Sterne, die du in meiner Rechten gesehen hast, und der sieben goldenen Leuchter. Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden. Und die sieben Leuchter, die du gesehen hast, sind die sieben Gemeinden. Über die sieben Gemeinden werden wir noch reden. Ich glaube aber, die sieben Gemeinden sind Repräsentanten der gesamten Gemeindezeitalter. Es sind existierende Gemeinden der damaligen Zeit, der schlussendlich aber das gesamte Gemeindezeitalter repräsentieren. Aber schlussendlich wird jede Gemeinde sich in einer dieser Gemeinden wiederfinden. Ja, oder sogar in mehrere dieser Gemeinden. Aber wichtig zu sehen, wer ist es, der es schreibt? Und wie offenbart er sich? Wir müssen sehen, dass wo Johannes diese Offenbarung sieht, diese Erscheinung Christi, ist er außer Kraft. Und das ist so wichtig, weil Johannes erlebte Jesus auf Erden. Johannes war einer der Lieblingsjünger Jesu. Er kannte Jesus als der Mensch war. Aber wo er die Wirklichkeit Christi sieht, ist er wie außer Kraft. Und Geschwister, wie ist es bei uns, wenn wir Christi begegnen? Wie sieht unsere stille Zeit aus, wenn wir Gott der Vater, Gott der Sohn, durch den Heiligen Geist begegnen? Begegnen wir einem Gott, der auch heilig ist, in dem keine Sünde ist? Begegnen wir ihm in dieser Art, ich sage jetzt mal Respekt, Verständnis und wiederum auch in diesem Verständnis von Abba Vater? Ja, wie offenbarte sich Christus da? Wir lesen, nochmal Vers 12, sieben goldene Leuchten. Also, er sieht da, Johannes sieht sieben goldene Leuchter. Nochmal Vers 12. Und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, da sah ich sieben goldene Leuchter. Das ist ganz ein wichtiger Punkt. Zuerst sieht Johannes sieben goldene Leuchter. Warum? Gut, erstmal, was sind diese sieben goldene Leuchter? Vers 20 erklärt uns das schon. Die sieben goldenen Leuchter, lese Vers 20b, und die sieben Leuchter, die du gesehen hast, sind die sieben Gemeinden. Also sie repräsentieren die sieben Gemeinden, zu denen schlussendlich Johannes einen Brief im Namen Jesu schreibt. Was sind das aber? Also erstmal, die Zahl 7 ist eine Zahl der Vollständigkeit. Wir haben die sieben Schöpfungstage, diese Zahl 7 kommt immer und immer wieder vor. Ob es uns jetzt da etwas zu sagen hat, ich weiß es nicht, aber einfach aus allgemeiner Information. Die Gemeinde als Leuchter in der sogenannten Seligpreisungen, in dieser Predigt Matthäus 5, 6 und 7, sagt Jesus, ihr seid Licht. Ihr seid Licht. Die Gemeinde sollte sichtbar sein. Wir sind Leuchter, ja, wir sind die Leuchter Gottes auf Erde. Geschwister, ist uns dies vor Auge, dass wir Christus auf Erde präsentieren? Ist es uns bewusst, welche Aufgabe, Auftrag wir haben, Christus zu einer verlorenen Welt zu präsentieren? Und ein Licht, wenn ein Licht da ist, muss man nicht viel machen. Wenn das diese ganze Raum dunkel wird und ich da eine Kerze habe, eine große Kerze, dann langt es schon, dieser ganze Raum ein wenig Licht hat, trotz der Dunkelheit. Und so sind auch wir in einer Welt der Dunkelheit. Und Licht, es ist einfach da. Und warum ist es einfach da? Weil Christus in uns ist. Und dies sollte einfach sichtbar sein, weil wir Christo-ähnlicher werden. Ich sage bewusst werden. Auf dem Tag unserer Bekehrung sind wir gerechtfertigt vor Gott. Wir sind in unserer Stellung heilig. Aber was geschieht noch? Heiligung, ein Prozess. Wir bekehren uns, aber Paulus sagt in einer anderen, der Korinther, glaube ich, sagt er, ich fürchte, dass ihr noch Babys im Glauben seid. Dass ich euch immer noch Milch geben muss. Ja, ein kleines Kind, wenn man ihm ein Baby, wenn man ihm eine Flasche gibt, ist das was ganz Schönes, ja. Da können sogar die Großeltern Verantwortung übernehmen mit der Flasche. Ja? Das genießen die natürlich. Aber wenn dieser Kind wächst und immer noch 20 Jahre alt ist und immer noch eine Flasche braucht, dann haben wir ein Problem. Ja? Ein großes Problem sogar. Aber Geschwister, das, was uns natürlich ganz plausibel ist, dass es unmöglich sein sollte, ist oft geistlich, aber immer der Fall. Man bekehrt sich und kommt nicht weiter. Paulus sagt, werdet voll Geistes. Das ist ein Befehl, der Paulus gibt. Der Epheserbrief ist interessant zu sehen, dass in der ersten Teil erklärt Paulus einfach Gnade. Erste drei Kapitel. Und in den letzten drei Kapiteln 40 imperative Befehle. 40 Befehle. Werdet, seid ähnlich und so weiter. Werdet voll Geistes. Es ist ein Prozess, in dem wir Christo ähnlicher werden, bis er uns holt, bis wir einmal bei ihm sein werden. Und deshalb, wir sind berufen, Leuchter zu sein. Und diese Leuchter, sie waren aus Gold. Sie sind wertvoll. Sie sind kostbar. Ja, wertvoll und kostbar vor wem? Wir müssen sehen. Die Gemeinde ist das Wertvollste, was Gott auf der Erde hat. Das Wertvollste, was Gott auf der Erde hat. Die Gemeinde sollte Christus widerspiegeln. Die Gemeinde sollte Christus widerspiegeln. Jede einzelne Gläubige sollte Christus widerspiegeln. Tun wir es. Nächster Punkt, sehen wir also nochmal die sieben goldenen Leuchter zuerst. Und dann mitten unter den sieben Leuchter einen. Ja, wie war er? Wer ist der mitten in den sieben Leuchter? Das ist wichtig. Der mitten in der unter den sieben Leuchter ist, ist Christus. Was will es uns sagen? Christus ist mit uns. Christus ist der die Gemeinde mit Kraft rüstet. Und darum ist es wichtig, dass Christus in uns ist. Und wie ist Christus in uns? Da können wir natürlich ganz viele Punkte jetzt anschauen. Aber ein Punkt ist da wichtig. Paulus sagt, Welt von Geistes haben wir gesehen. Und Christus in uns heißt das Wort Gottes in uns. Das gepredigte Wort Gottes. Das gesamte Wort Gottes vom ersten bis Offenbarung. Das gepredigte Wort, der nun nicht nur einen theoretischen Wissen und dass wir nicht nur theoretisches Wissen aneignen, sondern das gelebte Wort Gottes. Christus in uns. Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Er wird uns nicht verlassen. Er wird uns nie alleine lassen. Und so wird er beschrieben in Vers 13, mitten unter den sieben Leuchtern, einer, der einen Sohn des Menschen gleich. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der Ewige offenbart sich Johannes als der einen Sohn des Menschen gleich. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wir sehen, da wird die Menschwerdung Jesu Christi Johannes nochmal groß gemacht. Er wurde wie die Menschen. Er nahm Knechtgestalt an. Er nahm es an, damit er der vollkommene Lamm Gottes sein kann. Er ist der, der für uns gestorben ist. Aber wer ist es, der Sohn der Menschen gleich? Und alles lesen wir seine majestätische Art, bekleidet mit einem Gewand bis zu Füßen. Natürlich kann man da unterschiedliche Sachen hineininterpretieren. Aber dieses Gewand, der bis zu Füßen reichte, in der biblischen Sprache war es ein Bild auf Könige und Propheten. Das sehen wir zum Beispiel in 1. Samuel 18, Vers 4 oder 1. Samuel 28, Vers 14 oder Jesaja 6, Vers 1 ist es eine Beschreibung auf Gott hin. Und wir lesen, im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und seine Säume erfüllten den Tempel. Es ist der gleiche Bild, wie auch ein Daniel bekommen. Also majestätisch, königlich. Und der majestätisch und königlich ist, da lesen wir um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Auch da kann man Unterschiedliches hineininterpretieren. Aber im Alten Testament, wer trug einen goldenen Gürtel? Es war der hohe Priester. Es war der hohe Priester. Und Jesus offenbart sich ja auch als der vollkommene Hohepriester. In Christus erfüllt sich all dies, was ein irdischer Hohepriester nicht erfüllen konnte. Und so lesen wir in, zum Beispiel in Hebräer Kapitel 4. Hebräer 4, folgendes, Hebräer 4, Vers 14 und 15. Da wir nur einen großen Hohepriester haben, der im Himmel, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an der Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der keine Mitleid haben könnte mit unserer Schwachheit, sondern einer, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Hebräerbrief bestätigt genau dies, was Johannes sieht. Einer, der Sohn der Menschen bleibt, der aber auch königlich und majestätisch ist. Und der kam als der vollkommene Hohepriester, der sehr wohl erkennt, was wir brauchen. Und somit vermittelt dies Trost und Hoffnung. Trost und Hoffnung auch in Zeiten der Verfolgung. Er vermittelt Sicherheit. Nächster Punkt, wo wir sehen, sein Haupt aber und seine Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee. Ja, dieses Bild kennen wir vielleicht aus verschiedenen Gemälden. Dieses Bild wird oft benutzt für jemanden, der sehr, 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 sehr alt ist. Aber was will uns dieses Bild da zeigen? In Daniel 7, Vers 9, wo wir ja Parallele haben zu diesem Ereignis, da lesen wir, ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und ein Alter am Tage sich setzte. Sein Gewand war schneeweiß und das Haar war seines Hauptes wie reine Wolle. Diese Farbe weiß in der Bibel repräsentiert immer Reinheit und Heiligkeit. Er wird uns reinwaschen, so wie das weiße Schnee steht, das in Jesaja. Es sind zwei Arten, was wir da sehen. Der ewig ist, es ist ein Bild der Ewigkeit und wiederum Reinheit und vielleicht auch Weisheit. Ja, Reinheit und Weisheit. Und dann lesen wir, und seine Augen waren wie eine Feuerflamme, Vers 14. Was ist diese Augen wie eine Feuerflamme? Auch da, man kann es unterschiedlich interpretieren, aber ich wollte es mal so sehen. In Kapitel 2, Vers 18 sehen wir es. Und der Engel der Gemeinde in Thyatira schreibt, das sagt, der Sohn Gottes, der Augen hat wie eine Feuerflamme und dessen Füße schimmernde Erze gleichen. Und dann auch diese Gemeinde noch sehen werden morgen, wenn wir verstehen, warum offenbart sich Christus so. Es ist dieser forschende Blick. Es ist dieser forschende Blick, der dringt durch bis Mark der Gemeinde. und legt unerbittliche Klarheit offen, wie es dort wirklich aussah. Von Christus können wir nichts verstecken. Ich kann da vorne stehen jetzt und sehr fromm mit euch reden.
Viele sagen, was sehr fromm tönt.
Aber wisst ihr, wie es in mir aussieht? Wer weiß es?
Jesus.
Gott. Er weiß es. Er erforscht unsere Herzen. Er erkennt, wie es wirklich um uns steht. Wir können von den Menschen vieles verstecken. Ich glaube, viele Christen tun es auch. Ich glaube, viele Christen spielen, als wären sie wirklich Christen. Sie sind es in Wahrheit nicht. Viele vielleicht sind Christen wiedergeboren, aber sie leben in gewisser Hinsicht ein Doppelleben. Das können wir vor den Menschen machen, aber vor Gott können wir nichts verstecken. Nichts können wir von ihm verstecken. Er weiß genau, was wir alles mit unseren Geräten machen. Er weiß genau, was wir lesen und was wir anschauen. Er weiß, wie wir unsere Zeit, das ist ganz ein Meldeleiter. Er weiß, wie wir unsere Zeit verwenden. Er weiß alles. Das dürfen wir nie vergessen, Geschwister. Und ich möchte das vielleicht in einer Illustration euch zeigen, welche Heuchler wie Menschen oft sind. Da war ein junger, befreundeter Paar. Sie waren noch in ihrer Freundschaftsphase, noch nicht verheiratet. Aber der Pastor vermutete, dass etwas in dieser Freundschaft nicht ganz stimmt. Er merkte, ich glaube, die gehen zu weit. Er hat sie gerufen zu sich und er sagte ihnen, er war sehr weise, und er sagte, ja, wisst ihr, jemand hat euch gesehen, wie ihr zu weit geht bei euch im Auto. Sie waren schockiert. Wer? Wer hat es gesehen? Wer hat es gesehen? In dem haben sie schon zugegeben, dass es so war. Und er hat geantwortet, Gott. Man versteht, wie welche Heuchler wir sind, wie Menschen. Gott hat es gesagt, das ist alles gut. Versteht? Wir reduzieren Gott als unser Freund und Kumpel, der alles akzeptiert, was wir so falsch machen. Und wehe, wenn das die Menschen sehen. Nur ein Beispiel. Und jeder prüfe sich selbst. Vor Gott ist nichts verborgen. Nochmal. Und seine Augen waren wie eine Feuerflamme. Sein forschender Blick dringt durch bis ins Mark seiner Gemeinde und legt mit unerbittlicher Klarheit offen, wie es dort wirklich aussah. Und genau dieser forschende Blick gilt auch uns. Nächster Punkt. Seine Füße wie schimmernde Erz, als glühte sie im Ofen. Auch dies kann man unterschiedlich interpretieren. Ich möchte es auch in Bezug auf den vorigen Punkt sehe eher als, bezieht sich auf das Gericht über Sünder in der Gemeinde. Es ist ein prüfender Blick, der Sünde offenbart. Und Geschwister, wir legen sehr hohen Wert mit Recht auf den gnädigen Gott und geduldigen Gott. Aber Gott offenbart uns zweimal im Wort Gottes, dass sein Priestertum heilig ist. Die Priester waren da, um Gott zu präsentieren auf Erden. Und wir sehen, wo das Priestertum eingeführt wird, im 3. Mose. Aaron als Hohepriester und seine zwei Söhne, Nadab und Abihu. Die werden als Priester eingesetzt und siehe da, sie bringen fremdes Feuer auf dem Altar. Und auf der Stelle werden sie getötet vor Gott. Jetzt können wir sagen, Gott, warum? Und der Gott ist ein geduldiger Gott, ein gnädiger Gott. Wenn Gott immer so handeln würde, wer wäre überhaupt noch übrig? Und was will Gott da offenbar? Mein Priestertum ist heilig. Es war eine ewige Lektion für den Priester, um zu verstehen, ihr seid mein Repräsentante auf Erde. Von euch erwartet man was? Das Wort Gottes, Botschaft Gottes. Und wenn ihr mich nicht ernst nehmt, dann kann ich euch auch nicht gebrauchen. Und deshalb, beim Einführung dieses Priestertums, ist Gott so hart. Das gleiche sehen wir im Neuen Testament. Ein Beispiel, der auch hart ist. Apostelgeschichte Kapitel 5, haben wir dieses Beispiel von Ananias und Sapphira. Anfang der Gemeindezeitalter. Die Gemeinde war noch sehr harmonisch beieinander. Sie lebten alle zusammen, all die, die sich bekehrt haben, lebten weiter in Jerusalem. Viele gingen nicht mehr zurück, von wo sie kamen. Und sie haben es sehr gut miteinander gehabt, so dass es so weit kam, dass die Geschwister im Glauben ihre Hab und Gut verkauften und das ganze Geld den Aposteln gaben, damit sie es verwalten. Und dies musste aber keiner machen. Es war freiwillig. Es war freiwillig. Aber da waren Ananias und Sapphira. Und sie wollte auch dabei sein. Was machen sie? Auch sie verkauften ihre Hab und Gut und gaben das Geld die Apostel. Wo war ihr Fehler? Nicht, dass sie das Geld gaben, sondern sie haben gesagt, es war alles. Es war so ein, wie würde heute sagen, so eine halbe Lüge. Wisst ihr, Christen machen das noch zwischendurch. Ich weiß nicht, wie es in Österreich genau ist, aber bei uns in der Schweiz gibt es eine Steuererklärung. Und eine Steuererklärung so, ja, ihr habt wahrscheinlich auch eine Steuererklärung, ja. Und da muss man was? Einfach das angeben, was ihr verdient habt. So einfach ist es. Ja, ich habe dann noch so 5000 Mal separat bekommen. Das weiß doch keiner, das muss auch keiner wissen. Das ist auch erledigt. Genau das taten sie auch. Sie haben nur einen Teil deklariert. Nun, sie durften es sogar. Aber sie haben gelogen. Sie haben einfach gelogen. Sie konnten sagen, schaut, wir wollen die Sorgen um unsere Pension, die haben 5000 für uns gelassen und ihr dürft den Rest noch haben. Petrus würde sagen, seid gesegnet und es wäre wunderbar alles. Aber nein, sie haben gelogen. Und auf der Stelle starb ein Ananias und spätestens vier. Ja, wenn Gott heute so handeln würde, Geschwister, er würde heute noch da sitzen. Er müsste nicht antworten. Ich bin auch nicht da. Aber das ist genau dieser Punkt, Geschwister. Das ist genau dieser Punkt, wo Gott sich einfach offenbart als der, der heilig ist. Der, der richtet. Und nochmal, das Gericht beginnt wo? Im Hause Gottes. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt, seine Stimme. Wie das Rauschen vieler Wasser. Das Rauschen vieler Wasser ist etwas, was man nicht überhören kann. Man hört es einfach. Wenn man in einer Wanderung ist, zum Beispiel in den Schweizer Alpen oder österreichische Alpen, man hört von weiter einen Bach, das wird man immer, es wird immer lauter und lauter und lauter. Und dann kommt man zu diesem Bach und man ist überrascht. Also, so groß ist dieser Bach gar nicht, aber es wird laut. Ja. Und so genauso ist die Stimme Gottes. Eine Stimme, die nicht zu überhören ist. Und siehe da, Ezekiel 43, Vers 2 lesen wir genau das Gleiche. Und siehe, da kam die Herrlichkeit des Gottes Israel von Osten her. Und seine Stimme war wie das Rauschen großer Wasser. Und die Erde wurde von seiner Herrlichkeit erleuchtet. Wie die Stimme des ewigen Gottes beschrieben wird, so wird auf ähnliche Weise Christi Stimme und Botschaft beschrieben, womit die Gottheit Christi bestätigt wird. Man hört es, er ist Gottes. Er ist der vollkommene Lamm Gottes. Und diese Botschaft ist die, die verkündet werden soll. Es ist diese Botschaft, wo die Gemeinde präsentiert. Und wir wissen über das Wort Gottes, über das Wort Gottes und seine Kraft. Hebräer Kapitel 4. Lass uns das öffnen, Hebräer 4, wo wir so wunderbar lesen, diese sehr klare Verse. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und scharf, als ein zweischneidiges Schwert, und es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein, und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Und kein Geschäft ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist dies, was schlussendlich verkündet werden sollte. Und Geschwister, es gilt uns alle. In diesem Zeugnis von der Bibelraucher, er sagte, ich habe von Christen andere Bücher bekommen. Jesus, mein Schicksal und so weiter. Aber eins wurde mir nicht empfohlen, die Bibel zu lesen. Aber genau das sollten wir machen. Wir sollen die Menschen Gottes Wort weitergeben. Sie brauchen die Bibel. Wisst ihr, in Israel, wir sind aufgewachsen, für die, was nicht wissen, und in Israel gibt es ein Buch, der verboten ist, in gewisser Hinsicht. Das Alte Testament nicht, nein. Das Alte Testament findet man fast überall. Und das ist auch wunderbar. Und darauf kann man aufbauen. Weil durch das Alte Testament kann man so wunderbar Christus zeigen. Das wäre mal ein Seminar, ja? Nächstes Jahr. Gut. Aber ein Buch ist nicht erlaubt. In welchem Buch?
Neues Testament.
Und warum? Weil das Wort Gottes Kraft hat. Und wisst ihr, wenn ein Jude das Neue Testament liest, hat ein Problem, weil er merkt ziemlich schnell, Moment, das ist ja ein jüdisches Buch. Ja, das ist total jüdisch. Das ist der gleiche Vokabular, wo ich kenne aus dem Alten Testament. Die gleichen Begriffe. So vieles wird auf einmal klar. Und wenn man das Alte Testament kennt und das Neue Testament liest, im Moment, das habe ich doch irgendwo schon mal gelesen. Bethlehem Ephrata, Jungfrau geboren, der aus dem Hause Isais, aus der Wurzel Isais. Der Sohn Davids und so weiter und so fort. Seine Kleider wurde geteilt. Der Lamm Gottes, all diese Begriffe kommen im Alten Testament vor und siehe da, sie sind im Neuen Testament. Ja, genau darum ist dieses Buch nicht gewünscht. War ein bisschen provokant in meinem jugendlichen Alter und dann ging ich in eine hebräische, einfach einen Bücherlader und wisst ihr, in den Bücherlader findet man jedes Buch. Koran. Da findet man sogar in Hebräisch übersetzt. All diese fernöstliche Religionen, alles findet man da. Aber das Neue Testament habe ich lange gesucht. Und ich ging zum Verkäufer und gesagt, sieh, ich suche ein Neues Testament. Sie war empört. Das gibt es bei uns nicht. Ich sage, ja, Moment, ich verkaufe den Koran, eine Religion, der uns hasst. Und das Neue Testament nicht. Nein. Das ist gegen unsere Ideologie. Verstehen wir, das Wort Gottes hat Kraft. Wir müssen die Menschen draußen Gottes Wort bringen, ob Jude oder Heide, es ist egal. Sie brauchen das Wort Gottes. Und wisst ihr, wir können jetzt gut reden, aber das Problem ist Gemeinde heute. Das Wort Gottes wird nicht mehr gepredigt. Auf. Geschwister im Glaube haben kaum noch Bezug zum Wort Gottes. Ich weiß, das ist da definitiv wahrscheinlich nicht der Fall. Ja. Aber wir müssen sehen, dass diese Erkenntnis vom Wort Gottes wird immer weniger und weniger in der Gemeinde. Ich bin jetzt aufgewachsen, bei uns war es normal, dass jeder immer eine Bibel dabei hatte in der Gottesdienst. Der Prediger hat uns aber auch immer Zeit gegeben, es zu öffnen. Das ist noch ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Aber es war immer ein Teil davon. Man hat es einfach gelebt und man hat geforscht und man hat es immer dabei gehabt. Während der Gottesdienst hat man gemerkt, dass der Prediger was falsch gesagt hat. Da hat man noch eine Diskussion gehabt und so weiter. Ja. und ich bin bei Bruder nebenan und so weiter. Das war etwas, was in Europa weniger war. Diese Hoffnung, diese einfach das Leben vom Wort Gottes. Es wirklich einzunehmen, einzuatmen, ja, und so weiter. Geschwister, wir sollten mehr Gottes Wort haben. Sollte alles, was wir verkündigen, ja auch was wir loben und preisen und singen, seinen Ursprung im Wort Gottes haben. Und wenn wir jetzt Gottes Wort kennen, ja, das wird auch ertönt werden. Nochmal seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Gott offenbart sich durchs Wort. Deshalb brauchen wir das Wort. Weiter lesen wir, er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne. Und so lesen wir Vers 20, aber die 7 Sterne sind Engel der 7 Gemeinden. Das ist ein wichtiger Punkt, Christus hat seine Gemeinde in seiner Gewalt. Lass uns einen Vers lesen, zum Beispiel Epheser Kapitel 4, Vers 15. Sondern wahrhaftig, Epheser 4, Vers 15. Sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen, in alle Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handrichtung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Der Haupt aber ist Christus. Christus, das Haupt der Gemeinde. Nein, nicht der Papst ist das Haupt der Gemeinde. Nicht irgendeine Organisation, sondern Christus und Christus allein. Ja, ich war schon überrascht. Ich war dann in einem Gästehaus, eine sehr einfache Pension. Es war überall, habe ich Maria begegnet. Ja. Ja, Maria und auch diese Heilige, und auch ein Kruzifix und so weiter. Und was zeigt das? Auf der einen Seite Frömmigkeit. Auf der einen Seite Menschen, die eine Beziehung mit Gott irgendwie suchen. Das dürfen wir nie vergessen. Das sind Menschen, die sehr wohl eine Art Frömmigkeit haben, weil ein Mensch, der einen Kruzifix hat, der auch eine Maria-Figur hat, der erkennt, es gibt einen Gott. Auch wenn sein ganzes Gottesbild total verzerrt ist. Ja, und diese verzerrte Bild ist sehr problematisch. Es ist schlussendlich Götzendienst, ja. Aber mindestens hat man etwas, wo man anfangen kann. Ich weiß, es ist nicht immer einfach. Aber ein Volk, der immer noch eine Gottesfurcht da ist in Bezug auf eine Erkenntnis, es gibt einen Gott, dann hat man einen, ich sage jetzt mal, etwas gemeinsam, wo man anfangen kann, über Gott zu reden. Es braucht aber viel, viel Weisheit. Nochmal, er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne. Christus hat seine Gemeinde in seiner Gewalt. Und die 7 Sterne, wir haben gesehen, sind die Engel, Boten. Und wie man die Engel verstehen kann, ist sehr unterschiedlich. Ich möchte das gerne auf den Ältesten einer Gemeinde beziehen. Die Ältesten einer Gemeinde sind die, welche eine Gemeinde vorstehen. Und weil sie eine Gemeinde vorstehen, haben sie auch eine göttliche Verantwortung. Und genauso wie der Prediger vorne vor Gott mal stehen muss, und Rechenschaft ablegen muss über dies, was er verkündigt hat, muss auch eine Älteste der Gemeinde, jede Gemeinde, Rechenschaft ablegen auf der Art und Weise, wie er die Gemeinde geführt hat. Eine Älteste zu sein, Geschwister, ist nicht einfach. Ihr müsst nicht denken, ja, es ist eine Aufgabe, wo man irgendwie Autorität über die ganze Gemeinde. Man kann über die Gemeinde herrschen. Oh nein, Geschwister. Eine Älteste ist ein Hirte. Und eine Hirte, wer von euch hat schon mal eine Hirte begegnet? Ein richtiger, nicht ein Ältester, ein Hirte. Ja. Wenn ihr Hirte begegnet habt, was habt ihr gemerkt?
Er kümmert sich um seine Schafe.
Er kümmert sich um seine Schafe.
Der geht vor.
Was?
Er geht vor.
Er geht vor. Was noch?
Sucht nach.
Was?
Sucht nach.
Ja, er sucht nach, geht nach.
Bewahrt sie vor Gefahren.
Er sollte sie auch von Gefahren bewahren. Ich will ganz was Einfaches.
Er kommuniziert mit den Schafen.
Wie macht was?
Er kommuniziert mit den Schafen.
Er kommuniziert, machen wir es ein bisschen einfacher. Jetzt kommt da ein Hirte hinein, sitzt da in der Mitte der Gruppe. Was merkt ihr?
Der stinkt in der Hand.
Oh, Gott so. Ja. Die Schwester hat recht, er stinkt. Das ist, er riecht anders. Ja. Er stinkt ein bisschen negativ. Aber ich war in einer Gemeinde in Norddeutschland und das war eine Gemeinde, wo alle fast Bauer waren. Und das war am Samstagabend, die kamen alle frisch geputzt und so. Und dann, ich war da vorne und ich merkte, ja, das riecht nach Stall. Ja. Auch wenn sie durchgeputzt waren, ja, das riecht nach Stall. Und genau so soll es bei den Ältesten sein. Sie sollten nach ihren Gemeindemitgliedern stehen. Versteht mich richtig? Er kennt seine Schafe. Er ist bei ihnen. Seine Schafe sind ihm wichtig. Es ist ihm nicht egal. Das hat mir gerade sein Bruder gesagt. Ich war mit einem kleinen Disput mit ihm und ich habe ihn ein bisschen ermahnt. Du Bruder, man sieht dich nie in der Gebetsstunde. Schade. Seine erste Antwort war: Es geht dir gar nichts an, es ist meine Sache. Ja, okay, Bruder, sei gesegnet, ja. Aber nein, es geht mir sehr wohl, man das Älteste. Ich vermisse ihn. Sein Gebet gehört auch in den Kreis der Gemeinde. Das Mittragen, Mitkämpfen, dabei zu sein. Weil wir müssen sehen, jeder Glied der Gemeinde ist wichtig. Jeder Einzelne, ohne Ausnahme. Jeder Einzelne. Deshalb ist die Aufgabe der Ältesten, diesen Auftrag wahrzunehmen. Ich möchte euch ermutigen als Gemeindemitglieder, egal welche Gemeinde ihr seid, weniger über eure Ältesten zu schimpfen und mehr für sie beten. Wirklich wichtig. Betet für sie. Dass sie Weisheit bekommen, dass sie Zeit bekommen, dass sie Geduld haben, dass sie Zeit haben auch mit Gott. Genau das gleiche gilt für die, die am Wort dienen. Schwester, es ist nicht eine Nebenaufgabe. Eine Älteste zu sein, heißt 24 Stunden für die Gemeinde da zu sein, wenn es darauf ankommt. Deshalb, das sollte uns das Trost dienen, auch für die, von uns die Älteste sind. Er hat uns in seiner rechten Hand. Er lässt uns nicht allein. Weiter lesen wir Vers 16. Aus seinem Mund ging ein scharfer, zweischneidiges Schwert hervor. Jetzt dieses zweischneidige Schwert möchte ich jetzt nicht auf dem Wort Gottes beziehen, sondern mehr können wir auch natürlich, Hebräer Kapitel 4, Vers 12 bis 13. Aber Christus schützt seine Gemeinde. Seine Gemeinde ist ihm wichtig. Und dementsprechend schützt er seine Gemeinde. Weiter lesen wir den gleichen Vers und sein Angesicht leuchtet wie die Sonne in ihrer Kraft. Christus spiegelt seine Herrlichkeit. Wie? Durch seine Gemeinde wieder. Und dann sehen wir, und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Da komme ich zurück zum Gedanken von Anfang. Wo Johannes Christus sah, den er kannte. Er kannte Christus. Aber wo er ihn in seine Herrlichkeit sah, verstand er nochmal, wer Christus wirklich war und ist. Und dieses Bild sollte uns immer vor Augen sein. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht geprägt sind von Bildern, die wir selber gemacht haben. Kinderbibeln sind sehr gut, um Kindern gewisse Sachen zu illustrieren. Wir müssen aufpassen, Kinderbibeln können auch die Kinder eine falsche Verständnis weitergeben von Christus selbst. Er wird ja immer als Mensch gezeichnet, mit Recht. Wie wird er gezeichnet meistens? Wer von euch hat eine Kinderbibel zu Hause? Ja, die meisten Bilder ist Jesus wie
Da
ist ein Hirte, aber diese gute Hirte, 1,90 Meter, blond, ja, und so weiter. Wisst ihr, ich glaube nicht, dass es so war. Wisst ihr, wie groß die Menschen damals waren? Die sind damals 1,60 Meter plus minus. Also jeder, der über 1,60 ist, war ziemlich groß damals. Ja. Und welche Farbe hatte Jesus?
Schwarz.
Und was hat er noch gehabt? Ein Bart. Wisst ihr, wenn er blond war, 1,90 Meter mit langer Haar, dann würde es nicht eine Judas gebrauchen, dass ihm in Gethsemane einen Kuss gibt, um ihn zu verraten. Weil da hätte jeder gesagt, er nimmt der Blonde dahinter. Aber so war er nicht. Er wurde wie die Menschen. In einer Knechtgestalt an. Aber der, der wie die Menschen war, ist Gottes Sohn. Und da sieht Johannes ihn in seiner Herrlichkeit. Und da sagt Christus ihm, fürchte dich nicht. Zuspruch. Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte. Ich bin der Ewige, der Lebendige und ich war tot. Und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Hä? Ich war tot, ich lebe Ewigkeit zu Ewigkeit. Was sagt er? Ja, ich bin der Ewige. Christus ist der Ewige, der Schöpfer Himmel und Erde. Der aber in seinem Menschwerden bis in den Tod hineinging. Bis er von Gott sagte, Eli, Eli, lama sabachthani. Warum hast du mich verlassen? Und so sagt er, und ich habe die Schlüssel des Todesreiches und des Todes. Er hat die Autorität über Leben und Tod, weil er dort am Kreuz von Golgatha gesiegt hat. Und da ist noch ein Punkt sehr wichtig, Geschwister. Ich werde das nochmal zurück zur Offenbarung Kapitel 1. Wir lesen nochmal Vers 12. Und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete, und als ich mich umwandte, da sah ich die sieben goldenen Leuchter, wo Johannes die Stimme hört und sich umwandelt und schlussendlich der Lamm Gottes sieht, sieht er zuerst was? Die sieben goldenen Leuchter. Und Geschwister, das gilt uns alle. Der Mensch auf Erde sieht erst die Gemeinde. Und jetzt ist die Frage an uns. Wenn der Mensch auf Erde, der Ungläubige, sage ich mal, uns als Gemeinde sieht, ja dich persönlich, sieht er Christus? Diese Frage muss jeder selber beantworten. Amen.
Amen.